SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Große Hoffnungen ruhen auf dem NATO-Gipfel in Ankara. Aber der Start gestern wurde erstmal überschattet von neuen Vorwürfen des US-Präsidenten Trump gegen Europa. Ohne Gastgeber Erdogan wäre er vielleicht gar nicht gekommen, hat Trump gesagt. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Der türkische Präsident sei ein Freund. Die anderen in der NATO hätten die USA mal wieder nicht gut behandelt. Wörtlich: Italien hat uns abgewiesen, Deutschland hat uns abgewiesen, Frankreich hat uns abgewiesen. Warum sollen wir noch für sie da sein? Trump meint damit eine fehlende Unterstützung im Irankrieg, den die USA und Israel angefangen hatten und mit dem die NATO eigentlich gar nichts zu tun hat. Um eine neue Kostenverteilung innerhalb der NATO soll es beim Gipfel in Ankara gehen und um die Aufrüstung. Aus NATO-Kreisen heißt es, dass in Ankara für über 50 Milliarden Dollar Rüstungsaufträge vergeben werden. Die ersten großen Bestellungen sind schon bestätigt. Davon profitieren unter anderem TKMS in Kiel und Wismar, Saab aus Schweden und der kanadische Flugzeugbauer Bombardier.
Im bereits angesprochenen Krieg gegen den Iran haben die USA trotz eigentlich vereinbarter Waffenruhe in der Nacht erneut Ziele in dem Land angegriffen. Damit reagiere man auf iranische Attacken auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus, heißt es vom US-Militär. Außerdem werden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Aus New York Martin Ganselmeier.
Die USA werfen der iranischen Regierung vor, zum wiederholten Male Handelsschiffe in der Straße von Hormus attackiert zu haben. Die US-Regierung antwortete deshalb mit einer doppelten Strafe, die Teheran zum Einlenken bringen soll. Zum einen heftige Luftangriffe auf militärische Einrichtungen im Süden des Iran, nahe der Meeresenge. Zum anderen wurden die Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Dies soll den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöhen. Letztlich hat die für 60 Tage geplante Waffenruhe den Kern des Konflikts nicht lösen können. Während die US-Regierung auf freier Durchfahrt durch die Straße von Hormus besteht, beansprucht Iran die Kontrolle über die Meeresenge.
Die französische Rechtspopulistin Le Pen bleibt dabei. Sie will im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidatin antreten. Und das trotz ihrer Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Das teilte sie am Abend im französischen Fernsehen mit. Caroline Düller berichtet aus Paris.
Marine Le Pen geht all in, volles Risiko. Mit präsidialer Miene erklärte die dreifache Präsidentschaftskandidatin des rechtsnationalen Rassemblement National am Abend, dass sie ihre Partei auch noch ein viertes Mal in den Präsidentschaftswahlkampf führen wird. Und das, obwohl ein Pariser Berufungsgericht Le Pen der Veruntreuung von EU-Geldern für schuldig befunden und damit das Urteil der ersten Instanz von März letzten Jahres im Grundsatz bestätigt hatte. Le Pen kündigte an, dagegen in Revision zu gehen und das Kassationsgericht anzurufen. Dabei setzt sie vor allem darauf, dass die Revision die Vollstreckung aller zuvor ergangenen Urteile aussetzt, auch die von den Richtern angeordnete elektronische Fußfessel. Le Pen hatte zuvor mehrfach erklärt, sie werde keinen Wahlkampf mit Fußfessel machen.
Der Softwarekonzern Microsoft will über 3000 Mitarbeitende seiner Videospielsparte entlassen, obwohl der Konzern massiv Geld ausgegeben hat, unter anderem 69 Milliarden Dollar für den Spieleentwickler Activision Blizzard, läuft das Geschäft mit der Konsole Xbox nicht so wie gewünscht. Aus San Francisco, Nils Dams.
Unser Geschäft läuft derzeit nicht gut, schreibt Microsofts Gaming-Chefin Asha Sharma in einer internen Nachricht an ihre Belegschaft. Deshalb sollen rund 3200 Mitarbeitende der Gaming-Sparte ihren Job verlieren. Rund 1600 sofort, weitere 1600 bis Mitte kommenden Jahres. Das sind insgesamt rund ein Fünftel der gesamten Belegschaft in dem Bereich. Der Grund: Microsoft mache mit Computerspielen und Konsolen sehr viel weniger Geld als die Konkurrenz. Deshalb müsse jetzt ein Neustart her, ein Reset. Eine weitere Maßnahme des Reset: Microsoft will sich von mindestens 4 Studios trennen, die Spiele für PC und die Konsole Xbox entwickeln.
Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat ein womöglich einsturzgefährdeter Wolkenkratzer gestern einen Großalarm ausgelöst. Polizei und Rettungsdienste räumten Straßen und Gebäude rund um das 37-stöckige Hochhaus in der East 42nd Street. Aus New York, Giselle Ucker.
Einsatzkräfte mussten das im Umbau befindliche Hochhaus evakuieren. Wenige Stunden vorher waren noch Bauarbeiter dort drin. Die Straßen drumherum wurden gesperrt, benachbarte Gebäude ebenfalls geräumt. Die Feuerwehr wurde eigentlich wegen auf die Straße fallender Ziegelsteine alarmiert. Beim Eintreffen stellten die Beamten dann fest, dass sich zwei tragende Säulen aus Stahl im 21. und 22. Stock des Hauses massiv verformt hatten und fast eingeknickt waren. Das leerstehende Hochhaus aus den 70er Jahren war früher der Hauptsitz des Pharmakonzerns Pfizer. Aktuell werden die einstigen Büros zu Wohnungen umgebaut. Auf einer Seite des Gebäudes wurden erst kürzlich weitere Stockwerke auf die bereits bestehenden aufgesetzt. Das habe zu viel Druck auf die Stützpfeiler ausgeübt, erklären Experten aus dem Baugewerbe und kritisieren die schlecht geplanten Arbeiten.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft steht die Schweiz im Viertelfinale. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen 4:3 gegen Kolumbien. Aus dem ARD-WM-Team Michael Küster.
Die Fans in Vancouver haben eine sehr ausgeglichene Partie zwischen der Schweiz und Kolumbien erlebt. Allerdings mit wenig Höhepunkten. So ging es nach 120 torlosen Minuten ins Elfmeterschießen. Dabei haben die Eidgenossen dann mit 4:3 das glücklichere Ende für sich gehabt. Im Viertelfinale geht es am Sonntag gegen Argentinien. Der Weltmeister hat sich am frühen Abend gegen Ägypten noch zurückgekämpft und einen 2-Tore-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg umgedreht. Das alles innerhalb von 13 Minuten. Superstar Lionel Messi erzielte trotz verschossenem Foul-Elfmeter erneut ein Tor. Er steht jetzt bei 8 Turniertreffern.
Mehr als 4 Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs hat das Internationale Olympische Komitee einen Teil der Beschränkungen gegen russische Sportler aufgehoben. Damit können sie wieder bei internationalen Wettbewerben an den Start gehen, ebenso bei der kommenden Olympia-Qualifikation für die Sommerspiele 2028. Mehr dazu von Sportreporter Markus Tepper.
Über eine vollständige Rückkehr Russlands zu den Olympischen Spielen mit Fahne, Hymne und Trainingsanzug will das IOC später entscheiden. Ferner beschloss die Führung der Dachorganisation, die traditionsreiche nordische Kombination aus dem Programm der Winterspiele 2030 zu streichen. Die Mischung aus Skispringen und Skilanglauf sei bei den zurückliegenden 4 Winterspielen die unbeliebteste Sportart beim Publikum gewesen. Darüber hinaus konzentriere sich die nordische Kombination zu sehr auf nur wenige Länder, so das IOC.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute scheint oft die Sonne und insgesamt wird es sonniger als in den letzten Tagen. Nur hier und da ziehen ein paar Wolkenfelder vorbei. Bis zu 22 Grad bekommen wir zum Beispiel in Daun, in Deisbrück und in Kelberg. Und bis 31 Grad sind möglich in Schliengen, Steinen und Rheinfelden. Morgen und am Freitag ist es ebenfalls sonnig und hochsommerlich.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wie gerade schon angesprochen, das Wetter ist sommerlich, die Abende sind warm und hell, die Hitze verfliegt langsam. Perfekte Voraussetzungen, um sich auf einen netten Stadt- oder Weinfest in der Nähe noch ein paar schöne Stunden zu machen. Der Juli ist der Start in die Hochsaison für diese Sommerfeste und darüber sprechen wir die ganze Woche morgens hier in SWR aktuell. Unter dem Titel Feste feiern in herausfordernden Zeiten. Gerade läuft das Heilbronner Volksfest, demnächst startet das in Ulm. Und überall im Südwesten starten kleine Weinfeste und Traditionsmärkte. Werner Burgmeier ist Präsident des baden-württembergischen Landesverbandes der Schausteller und Marktkaufleute. Herr Burgmeier, wie wichtig ist denn ein gelungener Start in die Sommerfeste-Saison für die Schausteller?
Ja, für die Schausteller und Marktkaufleute, wo die Saison ja sehr gedrängt ist, ist ein guter Start immer wichtig. Und wenn die Feste gut besucht werden, dann ist das für uns natürlich auch ein Zeichen, dass wir immer noch up to date sind.
Kann man auch sagen, wenn jetzt der Juli und der August super laufen, dann ist schon mal prima und dann ist ein möglicher verregneter Cannstatter Wasen zum Beispiel Ende September nicht ganz so schlimm?
Das kann man nicht sagen, weil es steht ja nicht jeder auf dem Cannstatter Wasen. Die Plätze sind ja begrenzt. Jeder hat so seine Reiseroute und die Aufgabe ist natürlich die, in möglichst kurzer Zeit ein gewisses Polster zu erarbeiten. Weil Sie müssen ja bedenken, wir sind ja Januar bis Ende März überwiegend mit Restauration beschäftigt von unseren Geschäften, denn Auf- und Abbau, da leiden natürlich auch bestimmte Dinge.
wenn wir jetzt uns anschauen, wie lähmend Extremwetter sein kann und gesundheitsgefährdend, wenn zum Beispiel dann in Stuttgart das Kesselfestival wegen der Hitzewelle abgesagt wird, merken Sie das denn unter Schaustellern und Marktleuten, dass jetzt sowas wie Unwetter, Stürme, Hitzeperioden ein zunehmendes Risiko sind, mit dem man irgendwie umgehen muss?
Wer geht schon gern bei extremer Hitze auf die Festplätze? Da haben wir natürlich dann ein Problem vom Besuch her. Und jeder kalkuliert ja bestimmte Summen ein. Aufbau und Abbau, es kostet ja alles Geld. Und wenn dann die Feste abgesagt werden, wir können ja nicht morgens aufbauen und abends wieder gehen. Das erfordert ja bei manchen Geschäften 2-3 Tage. Und dann sind natürlich die Ausfälle sehr stark bemerkbar.
Lässt sich das irgendwie wirtschaftlich beziffern?
Das ist schwer zu sagen. Wissen Sie, es ist so, wir haben ja das Problem, dass wir nicht feste Plätze haben, die wir beanspruchen können. Wir müssen uns ja für jedes Fest einzeln bewerben und hoffen, dass dann die Zusage kommt. Beim großen Teil können wir schon auf bestimmte Zusagen rechnen, aber fest haben wir die natürlich nicht.
Und wenn wir jetzt von Extremwetter, Regen, Hitze, Unwetter, kann man sich da als Schausteller irgendwie dagegen absichern oder versichern?
Nee, das ist unser Risiko. Sie können sich versichern, aber die Summen sind natürlich enorm und stehen in keinem Verhältnis.
Alles wird teurer, auch die Brezel, der Wein, die Currywurst. Merken Sie denn etwas von Konsumzurückhaltung der Festbesucher?
Wir merken natürlich, dass die Leute etwas vorsichtiger sind und manchen es etwas schwerfällt, mehr auszugeben, sowieso nicht, wenn wir die Zahlen erreichen, die wir schon von den Vorjahren kennen, dann sind wir weiter. Es geht uns ja selbst so. Wir bemühen uns zwar, die notwendigen Preisanpassungen moderat zu halten, aber es ist natürlich schwer, wenn alles drumherum teurer wird, da einen gewissen Rahmen einzuhalten, der noch erträglich ist. Die Leute gehen gern auf die Feste. Aber wissen Sie, das Geld, das für die Feste übrig ist, das ist natürlich etwas begrenzter, ist unser Eindruck.
Werner Burgmeier, Präsident des Baden-Württembergischen Landesverbandes der Schausteller und Marktkaufleute.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundeskriminalamt und Bundespolizei sollen mehr digitale Befugnisse bekommen und dabei auch KI-Software einsetzen dürfen. Der Bundestag berät heute in erster Lesung über die Gesetzespläne der Bundesregierung. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Bundesinnenminister Dobrindt beklagt, vieles, was technisch möglich wäre, das dürfen deutsche Behörden aktuell nicht benutzen. Das will er ändern. Er will, dass die Polizei zeitgemäße digitale Werkzeuge bekommt, um schwere Straftaten aufzuklären und um zum Beispiel Terroranschläge zu verhindern. Konkret geht es darum, dass das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei Software bekommen, mit der die Ermittler dann zum Beispiel mit KI Daten auswerten, die im Moment in verschiedenen Polizeisystemen gespeichert sind. Dann könnte man schneller Zusammenhänge und Verbindungen erkennen, um dann Tätern auf die Spur zu kommen. Damit ginge dann eben rasend schnell, was bislang sehr mühsame Handarbeit ist. Außerdem geht es darum, Fotos und Stimmen von Verdächtigen mit Aufnahmen abzugleichen, die öffentlich im Internet und in sozialen Medien zu finden sind. Bislang haben die Behörden dafür keine rechtliche Grundlage.
In Mainz wird heute eine Fahne gegen den Einsatz von Atomwaffen wehen. Oberbürgermeister Haase hisst die Flagge um 11 Uhr am Stadthaus zusammen mit Friedensinitiativen und anderen Kommunalpolitikern. Die Aktion gehört zum Bündnis Mayors for Peace, das sich für atomare Abrüstung einsetzt. Jedes Jahr erinnert das Bündnis an den 8. Juli 1996. Damals erklärte der Internationale Gerichtshof, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen gegen das Völkerrecht verstoßen. Aktionen finden zum Beispiel auch in Heidenheim, Ulm, Ellwangen, Mutlangen und Aalen statt. In Biberach lässt Oberbürgermeister Norbert Zeidler die Friedensflagge hissen.
Da sind wir sehr froh, dass wir in einer sehr, sehr friedlichen und friedliebenden Gegend leben und arbeiten dürfen. Aber die Dinge kommen halt immer auch sehr schnell zu uns vor Ort, lokal. Und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen und auch unsere Zeichen setzen, dass unsere schöne Welt nicht von einer Handvoll Tyrannen, wie es übrigens auch der Papst gesagt hat, vernichtet wird.
Der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Sie reden wieder. In Stuttgart beginnt heute die dritte und möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde im Tarifstreit für die Beschäftigten an den Unikliniken in Baden-Württemberg. Bereits seit Anfang der Woche hat die Gewerkschaft Verdi an verschiedenen Unikliniken zu Warnstreiks aufgerufen. Einzelheiten von Jenny Bayern aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Insgesamt rund 1.800 Beschäftigte im Land haben laut Verdi seit Montag ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen waren die Unikliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. In Freiburg und Heidelberg soll der Warnstreik heute fortgesetzt werden. Dort müssen viele Operationen nach wie vor verschoben werden. Die Patienten sollen trotzdem weiter versorgt werden. Dafür soll eine Notdienstvereinbarung sorgen. In Stuttgart ist für den Vormittag außerdem eine Kundgebung mit Delegationen aus allen 4 Standorten geplant. Um 11 Uhr beginnt dann in der Landeshauptstadt die dritte und entscheidende Tarifrunde. Verdi fordert für die Beschäftigten an den Unikliniken 7,5% mehr Lohn, mindestens aber 320 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. Der Arbeitgeberverband der Universitätskliniker, kurz AGU, hält das für überzogen. Allein für die Uniklinik Tübingen würden dadurch jährliche Mehrkosten von 40 Millionen Euro entstehen. Der Tarifabschluss müsse angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs finanzierbar bleiben, so der AGU.
Wo ist Alexander Bonert? In der ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst geht es heute um 20.15 Uhr. Unter anderem um einen Fall aus Lichtenau in Baden. Dort wollte Bonert am 3. April 2024 nach seiner Nachtschicht zu einer Wanderung aufbrechen. Eine Überwachungskamera schoss das letzte Foto von ihm. Seither fehlt von dem damals 51 Jahre alten Mann jede Spur. Aktenzeichen XY-Moderator Rudi Zerne hofft auf Hinweise.
Die Ehefrau und der Sohn werden beide im Studio sein. Sie nutzen natürlich die Gelegenheit, um auf ihren Fall hier nochmal aufmerksam zu machen. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass diese Emotionen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen, die unter Umständen was dazu sagen können. Und das hat ja in der Vergangenheit schon des Öfteren geklappt. Ich denke an den Fall des Kölner Karnevalsmordes. Der ist 36 Jahre nach der Tat durch einen entscheidenden Hinweis bei Aktenzeichen XY aufgeklärt worden. Und warum soll nicht auch hier in diesem Fall der entscheidende Hinweis noch am Abend der Sendung reinkommen? Ich bin jedenfalls immer zuversichtlich.
Mehr dazu heute Abend 20.15 Uhr im ZDF.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bahn arbeitet an sich und Verkehrsminister Schnieder lässt deshalb heute zu einer Pressekonferenz. Da lädt er ein dazu. Es geht aber nicht darum, dass plötzlich alle Züge pünktlich werden oder alle Baustellen reibungslos laufen, sondern es geht darum, das, was unvermeidlich scheint, wenigstens besser zu kommunizieren. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann findet, wir alle könnten von Bahn und Politik lernen, Dinge schön zu reden.
Die Bahn soll schneller werden und zuverlässiger. Aber nein, nicht was Sie jetzt denken, liebe Hörerinnen und Hörer. Weichenstörungen, Gleisreparaturen und Polizeieinsätze, all das wird natürlich bleiben. Nein, die Bahn will nur schneller und zuverlässiger informieren über diese Änderungen, wie man das bei der Bahn nennt. Dafür hat man sogar ein eigenes Programm auf die Beine gestellt, bessere Kundenkommunikation. Wenn man das eigentliche Problem nicht lösen kann, dann doch wenigstens besser darüber sprechen und hoffen, dass man damit das Image aufpoliert. Schön kommunizieren also. Kaum jemand versteht davon so viel wie Politiker. Finanzminister Lars Klingbeil zum Beispiel, der sich damit brüstet, im kommenden Jahr 4 Milliarden Euro Reserven schonen zu können. Was er nicht sagt, dass er 7 Milliarden Euro an Reserven nutzt, um Haushaltslöcher zu stopfen. Es ist alles nur eine Frage der Kommunikation. Da können Sie sich eine Scheibe von abschneiden, wenn Sie das nächste Mal zu spät kommen oder das Familiensparschwein plündern. Lernen von Lars und Patrick im Kurs fürs Leben, Schönreden für Fortgeschrittene.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.